Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Es ist Herbst und Winter, es ist kalt, draußen ist es außerdem nass und stürmisch und das bedeutet auch, die Virenzeit hat wieder angefangen. Die Grippewelle ist sozusagen schon wieder unterwegs und alle fragen sich, was kann man jetzt eigentlich tun, beziehungsweise wie ist das eigentlich mit diesen Viren? Was ist wirklich schlimm, was ist nicht schlimm und welche Viren haben der Menschheit wirklich zu schaffen gemacht? Darüber wollen wir heute reden. Dafür habe ich mir einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Ortwin Adams, er ist Virologe an der Uni in Düsseldorf und ich sage herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, herzlich willkommen, Frau Hamann.
Ich habe es gerade schon gesagt, die Grippe ist unterwegs. Ist es denn schon besonders schlimm jetzt so im November oder geht's noch?
Nein, es geht eigentlich noch. Was wir aus Erfahrung wissen, ist, dass die echte Grippe, wie sie heißt, also die Influenza, erfahrungsgemäß auch immer erst um die Jahreswende kommt. Meistens so kurz in den ersten, kurz nach Weihnachten oder kurz nach Neujahr, in den ersten Tagen des Januars. So war es zumindest auch in den vergangenen Jahren. Jetzt sind aber schon einige andere Viren unterwegs und die uns auch schon beschäftigen. Es gibt vor allen Dingen da ein Virus, was in der Kinderklinik von Bedeutung ist, das Respiratorio Syncytial Virus, schwieriger Name, RSV abgekürzt. Das fängt jetzt gerade an zu kursieren.
Und was macht das genau?
Da sind vor allen Dingen die Kinder von betroffen, wenn sie ihren ersten Infekt in ihrem Leben durchmachen. Also das ist dann typischerweise im ersten Lebensjahr. Und bei diesen Kindern gibt es ja unterschiedliche Verläufe. Manche haben dann tatsächlich dann auch nur sowas wie einen Schnupfen oder einen grippalen Infekt. Aber leider gibt es dann auch nicht vorhersagbar Kinder, die richtig schwer dran erkranken. Die bekommen dann eben Infekte der unteren Luftwege. Das nennt man dann auch Bronchiolitis oder auch Pneumonie. Und Pneumonie ist das, was wir als Lungenentzündung kennen. Das sind dann Kinder, die tatsächlich auch gefährdet sind und die werden dann oftmals hospitalisiert und für einige Tage dann behandlungsbedürftig sein.
Aber das, was wir gemeinhin so als Grippe bezeichnen im Winter, ist ja eigentlich genau genommen ein grippaler Infekt. Also eigentlich alles gar nicht so schlimm und hat mit der viel gefürchteten Influenza erstmal ja gar nicht so viel zu tun. Und die Influenza wiederum, die ist tatsächlich ein deutlich größeres Problem, als viele glauben, richtig?
Ja, das ist leider auch so, dass das schwer vorhersagbar ist für den Einzelnen. Wir kennen auch bei der Influenza milde Verläufe. Also es gibt durchaus Erwachsene und auch manchmal Kinder, die sich mit Influenza infizieren und dann doch einen relativ milden Verlauf haben. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, ob das nun mild oder schwer verläuft. Allerdings, worauf Sie jetzt angespielt haben, ist, wir kennen bei der Influenza tatsächlich auch die richtig schweren Infekte. Vor allen Dingen auch Patienten, die bereits eine Grunderkrankung haben, sind besonders gefährdet. Und bei denen kann die Influenza tatsächlich dann auch Infekte machen der unteren Luftwege. Da sind wir wieder bei den eben genannten Lungenentzündungen, auch Pneumonien genannt. Und die können tatsächlich lebensbedrohlich werden. Und so weiß man das einfach jedes Jahr, wenn die Influenza richtig über die Bevölkerung hinwegrollt, tatsächlich die Sterblichkeit in der Bevölkerung die steigt an. Und das geht oftmals auf Kosten dieses Virus tatsächlich.
Jetzt ist es ja so, wir sprechen immer so landläufig von Viren und Bakterien, aber die verhalten sich ja eigentlich ganz grundsätzlich total unterschiedlich und man kann sie auch nur unterschiedlich gut behandeln, nämlich Virenerkrankungen eigentlich so ziemlich gar nicht. Da kann man eigentlich nur eine Symptombekämpfung machen und bei bakteriellen Bekämpfungen, da gibt es eben schon eine Wunderwaffe.
Ja, da muss man tatsächlich unterscheiden, hat man einen bakteriellen Infekt, hat man einen viralen Infekt oder was auch tatsächlich vorkommen kann, hat man beides. Es ist bekannt, dass die Influenza gerade dafür dies gefürchtet, weil sie oftmals als viraler Infekt anfängt und wenn sie dann nach einigen Tagen die unteren Luftwege erreicht hat, dann setzen sich oftmals Bakterien drauf. Und das kann dann tatsächlich sehr gefährlich werden. Dann hat man sozusagen beide Erreger in den unteren Luftwegen. Natürlich kann man den bakteriellen Infekt dann heutzutage mit Antibiotika behandeln, aber wie Sie schon gesagt haben, gegen die Viren haben wir relativ wenig in der Hand.
Was haben Sie denn eigentlich als Virologe schon so alles erlebt? Also wenn ich jetzt Viren und, weiß ich nicht, schlimme Epidemien so eingebe, dann kommen, also bei Google, dann kommen so Suchergebnisse wie Ebola zum Beispiel oder die spanische Grippe, die ja auch viele dahin gerafft hat. Sie als jemand, der zum Thema forscht, was haben Sie denn alles da schon unter den Fingern gehabt?
Ja, die gerade genannten Infektionen, natürlich haben wir die hier auch erlebt, wie das Ebola vor einigen Jahren. Aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, das kriegen wir über die Medien hier heutzutage alles sehr nah und sehr schnell mit. Aber sie stellten, der Ebola stellte ja nicht wirklich eine Bedrohung dar für uns hier in Zentraleuropa. Mit der Influenza ist das was anderes. Die Influenza trifft eben die ganze Welt, die trifft auch Deutschland. Und was man da eben immer im Hinterkopf haben muss, dass die Influenza unberechenbar ist. Also es gab schon oftmals die Hoffnung, naja, dieser Winter verläuft hoffentlich dann etwas milder. Und dann völlig unvorhersagbar gab es plötzlich eine starke Welle. Letztes Jahr war es ja eigentlich ganz ähnlich. Da fing es dann so Anfang Februar an mit einer richtig starken Influenza-Welle, die keiner so richtig vorhergesagt hatte. Und das ist eben das Typische für dieses Virus, es ist unberechenbar. Es gibt schon lange die Weisheit bei den Virologen, nichts ist schwerer vorhersagbar als die Influenza.
Es gibt ja aber noch andere Krankheiten, die auch das Wort Grippe beinhalten, wie zum Beispiel die Schweinegrippe. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal mit einem Experten vom Robert-Koch-Institut gesprochen habe, der zu mir sagte, naja, also das wäre eigentlich die deutlich schlimmere Variante, weil wenn eben ein Mensch mit Schweinegrippe in einem Flugzeug sitzt, dann sind eigentlich in 5 Sekunden alle krank, so ungefähr.
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf der Kollege abgehoben hat. Diese Schweinegrippe ist ja der Begriff, der vor allen Dingen verwendet wurde 2009 für dieses neue Influenza-Virus, was über die Menschheit hereingebrochen ist und was dann tatsächlich weltweit sich ausgebreitet hat. Viele erinnern sich sicherlich noch damals an diese Diskussion, auch in den Medien wurde das ja sehr breit diskutiert. Man muss ja unterm Strich sagen, dass diese Schweinegrippe zwar eine weltweite Epidemie oder das nennt man dann Pandemie tatsächlich beinhaltet hat, aber dass die Krankheitslast dann doch relativ milde war. Das war auch wieder passt zu dem, was ich eben gesagt habe, die Influenza ist quasi nicht vorhersagbar. Wir hatten es damit einen neuen Virus zu tun, wir haben es Schweinegrippe genannt, damals der Begriff ist nicht ganz glücklich, aber man muss unterm Strich sagen, das war weitaus milder als Pandemien, die wir in früheren Jahrzehnten erlebt haben. Sie hatten eben angespielt auf die spanische Grippe von 1918. Vom Mechanismus her war das tatsächlich fast Vergleichbares jetzt mit der Schweinegrippe in 2009. Aber Sie werden mir so wahrscheinlich sofort auch recht geben, dass das überhaupt nicht vergleichbar war, was jetzt wirklich die Krankheitslast in der Bevölkerung betraf. Man geht davon aus, dass damals tatsächlich zwischen 20 und 50 Millionen Menschen weltweit gestorben sind und jetzt dieses Mal, 2009, waren es weitaus weniger.
Das ist natürlich unfassbar. Also 20 bis 50 Millionen, das kann man sich eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Da leben wir ja heute in einfach so guten medizinischen Verhältnissen. Aber gibt es denn Viren, von denen Sie sagen, also das sind so Kandidaten, die könnten eben doch nochmal eine Pandemie auslösen?
Ja, wir sind wieder bei dem Punkt, dass die Grippe schwer vorhersagbar ist.
Könnte ja auch ein anderes Virus sein. Es müsste ja gar nicht die Grippe sein.
Wenn tatsächlich am ehesten bei der Influenza selber mit so einer möglichen Situation. Das heißt, dieses Virus hat immer wieder das Potenzial, ganz neue Varianten hervorzubringen. Wir nennen das dann eine Pandemie, die dann weltweit eben stattfindet. Um das kurz zu sagen, letztes Jahrhundert gab es 4 bis 5 solcher Ereignisse und in diesem Jahrhundert bisher eins, nämlich 2009. Und die im letzten Jahrhundert sind teilweise wirklich auch sehr schwer verlaufen. Sie hatten eben schon die spanische Grippe genannt, die war mit Abstand die am schlimmsten verlaufende Pandemie. Aber was Sie auch schon gerade gesagt haben, wir haben natürlich heute andere medizinische Möglichkeiten. Ich würde, dass wir sowas Schlimmes erleben wie die 1918er Pandemie, da würde ich sagen, vermutlich nicht. Aber ich bin natürlich da, wie Sie merken, auch vorsichtig. Aber deswegen vermutlich nicht, weil wir natürlich heute dann doch andere medizinische Möglichkeiten haben. Wir wissen von diesen Patienten, die damals gestorben sind, dass viele auch an diesen eben genannten bakteriellen Superinfektionen gestorben sind. Und die sind natürlich heutzutage in den Griff zu bekommen durch Antibiotika. Oder denken Sie auch an diese viele Atemnot, an der die Patienten damals gelitten haben. Natürlich haben Sie heute die Möglichkeit, solche Patienten künstlich zu beatmen. Also ich würde mal sagen, wir haben heute intensivmedizinische Möglichkeiten, mehr Leben zu retten. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht auszuschließen, dass irgendwann tatsächlich mal eine hochbösartige Variante entsteht, die dann uns vielleicht dann doch wieder mehr Probleme macht, als wir es jetzt 2009 erlebt haben mit der sogenannten Schweinegrippe.
Sie haben davon gesprochen, dass insgesamt 5 größere Vorfälle waren im letzten Jahrhundert. Vielleicht können Sie noch so ein anderes Beispiel nennen?
Ja, es gab nach der 1918er Pandemie gab es 1957 die sogenannte asiatische Grippe. Dann 11 Jahre später, 1968, die sogenannte Hongkong-Grippe. Und dann nochmal eine kleinere, möchte ich sagen, in den 70er Jahren. Die letzte große eigentlich war tatsächlich die 1968, die Hongkong-Grippe. Man schätzt, dass auch einige Millionen Menschen daran gestorben sind. Ich glaube, es gibt so Schätzungen von 4 bis 5 Millionen Toten. Diese Zahlen sind aber immer etwas vorsichtig zu betrachten. Also schon deutlich weniger als 1918, aber zweifellos auch ein Virus, das ein hohes Potenzial hatte, Menschen das Leben zu nehmen.
Es ist jetzt doch erstaunlich, wenn man jetzt so Bilder sieht, eben zum Beispiel von Ebola. Ich komme da nochmal drauf zurück, weil die haben jetzt wahrscheinlich einfach viele durch diese Geschichte noch so in Erinnerung. Dann sieht das halt immer unheimlich dramatisch aus. Die Menschen bluten aus allen Körperöffnungen, sehen unheimlich geschwächt aus, brechen zusammen. Von der Grippe haben wir das jetzt nicht so im Kopf. Wir wissen zwar, klar, jeder kennt das, Gliederschmerzen, Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, diese ganzen Sachen. Aber man hat diese dramatischen Bilder nicht im Kopf. Und trotzdem entnehme ich jetzt unserem Gespräch zunehmend, dass eigentlich die Grippe wirklich einer der schlimmsten Erreger ist, den wir uns so stellen können. Wie kommt das denn?
Das sind ganz unterschiedliche Manifestationen dieser beiden Krankheitsbilder. Die Grippe hatte ich, wie ich eben schon so ausgeführt hatte, wenn sie die unteren Luftwege betrifft, eine Lungenentzündung macht, dann kann sie tödlich verlaufen. Natürlich, in vielen Fällen passiert das nicht. Die Patienten sind dann doch noch zu retten und sind mit intensivmedizinischen Behandlungen eben dann doch zu heilen, sage ich mal. Trotzdem, weil es dann sehr, sehr viele Menschen betrifft, muss man sagen, unterm Strich ist dann doch die Todesrate beträchtlich, nicht? Aber es infizieren sich also sehr viele, aber es relativ an der Zahl der Gesamtinfizierten sterben nicht so viele. Bei Ebola ist es umgekehrt, da infizieren sich glücklicherweise relativ wenige dran. Allerdings ist dann die Sterberate recht hoch.
Man muss ja sagen, das sind unterschiedliche Übertragungswerte, ne? Die Grippe, Wege meine ich.
Unterschiedliche Mechanismen, die den Menschen dann bedrohen. Beim Ebola sind es vor allem dann diese Blutungen, die im Vordergrund stehen und die auch die nicht nur an äußeren Körperstellen dann sichtbar sind, also Körperöffnungen, sondern auch im Inneren dann des Körpers stattfinden. Und das kostet einem dann meistens in einem dramatischen Verlauf von wenigen Tagen das Leben. Also das ist ein ganz anderer Mechanismus. Solche Blutungen kennen wir bei der Influenza jetzt nicht.
Und die Influenza wird eben auch insofern schneller übertragen, als dass sie eben über die Luft übertragen wird. Da reicht eben ein Nieser, während die Ebola ja eine Schmierinfektion, also letzten Endes über Flüssigkeiten oder Kontakt mit Kleider oder sowas übertragen wird, richtig?
Ja, das ist richtig. Das Ebola-Virus setzt einen intensiveren Kontakt voraus. Und es war schon wirklich überraschend, dass es vor ein paar Jahren diesen wirklich gewaltigen Ausbruch in Afrika gab. Das hatte man bis dahin so auch noch nicht kennengelernt. Das scheinen aber tatsächlich doch die lokalen Begebenheiten eine größere Rolle gespielt zu haben. Man muss ja trotzdem sagen, es blieb dann eigentlich doch auf diese Region beschränkt. Es sind ja wenige Patienten nur in andere Länder dann ausgereist und da hat es dann ganz wenige Zweitinfektionen gegeben. Aber dann, ich sag mal, dann bricht die Infektkette in aller Regel sehr schnell ab. Und das ist eben beim Influenza-Virus ganz anders. Das ist leicht übertragbar durch Tröpfchen oder auch durch Schmierinfektionen tatsächlich, aber vor allem durch Tröpfchen. Dadurch infizieren sich eben so wahnsinnig viele Menschen jedes Jahr. Naja, und dann ein Teil da hat eben dann damit gesundheitliche Probleme und ein anderer Teil steckt es weg. Die Mortalität so einer Erkrankung, das heißt, wie hoch ist der Prozentsatz derjenigen, die sterben, wenn sie erkranken? Der ist bei der Influenza relativ gering, aber es infizieren sich sehr viele, wie eben ausgeführt. Beim Ebola ist es so, dass relativ viele sterben, die sich damit infizieren. Mehr als 50%.
Aber wir haben ja hier diese sogenannte Isolierstation. Dorthin sind ja auch die Ebola-Patienten, die damals nach Deutschland kamen, hingebracht worden. Und das ist ja irgendwie ein komplettes Hightech-Ding, wenn man sich die Fotos so anguckt, ne?
Ja, das ist ein gewaltiger technischer Aufwand. Ich meine, man muss immer sich vor Augen halten, da braucht es Personal, die gezwungenermaßen mit diesen Patienten in engen Kontakt kommen. Und da muss man natürlich alles tun, um dieses Personal zu schützen. Man muss auch alles tun, dass solche Viren jetzt diese Station nicht verlassen können.
In Actionfilmen und so, das ist jetzt natürlich Hollywood und Kinoleinwand, aber nichtsdestotrotz geht es dann immer darum, dass sich so, dass sich Viren oder Erreger eben grundsätzlich, dass die mutieren und dann plötzlich irgendwelche Formen ausbilden, gegen die wir überhaupt gar keine Mittel mehr haben. Wie wahrscheinlich ist denn sowas? Ist das alles nur erfundener Quatsch?
Ja, das ist schwer zu beantworten, die Frage. Wir haben es bisher noch nicht so erlebt. Das muss man mal ganz klar sagen. Und auch dieser Ebola-Ausbruch in Afrika, er ist letztendlich lokal begrenzt geblieben. Es klingt jetzt ein bisschen paradox, was ich Ihnen sage, aber da ist was dran. Also Viren, die einen Wirt, also den Menschen, innerhalb von 1-2 Tagen das Leben kosten, haben wenig Chancen, sich effektiv auszubreiten. Und zwar ganz einfach deswegen, weil der Mensch so schnell stirbt und weil er auch sehr schnell als infiziert erkannt wird. Und damit brechen solche Infektionsketten erfahrungsgemäß immer sehr schnell ab. Für das Virus ist es ja, wenn Sie das jetzt mal so als Selektionsmechanismus in der Natur betrachten, für das Virus ist es ja eher ein Vorteil, wenn die Erkrankungen milder verlaufen, weil dann läuft der Infizierte noch durch die Gegend, infiziert seine Umgebung und das Virus kann sich ausbreiten. Von daher gibt es eigentlich eher die Tendenz, bei den Viren weniger krankmachend zu sein und sich dafür aber besser effektiver auszubreiten, als den Menschen umzubringen.
Okay, das heißt, es liegt wirklich daran, dass das Virus sozusagen sich aussucht, auf wen es sich stürzt, und es liegt nicht daran, dass Menschen dann erkennen, okay, das war jemand, der ist eben, der hat eine schwere Erkrankung gehabt, mit dem Leichnam sollte besser niemand in Kontakt kommen, die Leiche vielleicht eben verbrennen oder eben.
Das spielt eine große Rolle dabei, nicht, dass man die Infizierten sofort erkennt. Und dass die sich auch eigentlich nicht mehr mobil sind. Nicht die, wenn man so schwer krank ist, dann verlässt man normalerweise auch schon nicht mehr sein eigenes Haus oder sogar nicht mehr mal sein Bett. Und jeder merkt, der ist krank. Und damit sind die Kontaktmöglichkeiten ja sofort drastisch eingeschränkt. Im Gegensatz zu denjenigen, der mit einer Influenza noch arbeiten geht und in öffentliche Verkehrsmittel einsteigt. Und natürlich verbreitet der das Virus dann sehr effektiv. Nicht? Das Virus selber hat jetzt ja nicht in dem Sinne ein gerichtetes Interesse daran, einen Wirt umzubringen. Das ist eine reine Selektion, muss man sich das vorstellen. Und die am besten übertragbaren, fittesten Viren, wie wir sie nennen, die breiten sich am besten aus. Die müssen aber nicht unbedingt deswegen so ein hohes Potenzial haben, einen auch tatsächlich das Leben zu kosten.
Jetzt haben wir schon gesagt, so gegen eine Virusinfektion hilft ein Antibiotikum nicht, außer es kommt eine bakterielle Infektion obendrauf. Trotzdem würde man ja eigentlich ganz gerne was dagegen tun, dass man sich ansteckt. Also gegen eine Hepatitis kann man sich impfen lassen, gegen die Influenza zwar in der Theorie auch, aber in dem Impfstoff sind ja in der Regel immer nur 3 Erreger drin von vielen, die aufkommen können, gegen die man dann geschützt ist. Was nicht heißt, dass die Impfung grundsätzlich schlecht ist, müsste vielleicht mal eine Einschätzung zusagen, aber ist eben nur ein bestimmter Stamm oder Teil von Erregern, der abgedeckt ist. Was kann man denn machen, um sich so im Alltag zu schützen?
Ja, um die erste Frage zu beantworten mit der Impfung, das ist tatsächlich so, dass diese Impfung natürlich immer diese Stämme beinhalten soll, die zirkulieren. Man ist jetzt dazu übergegangen, von dem Dreifachimpfstoff, den Sie gerade erwähnt hatten, auf den Vierfachimpfstoff umzuschwenken, um das etwas besser abzudecken. Das Problem, was Sie da eben schon angesprochen haben, nämlich dass bestimmte Viren dann oftmals gar nicht in dem Impfstoff drin sind. So, man ist dann aber immer darauf angewiesen, auf die Daten, die man jetzt im Augenblick hat, für einen Impfstoff, den man aber erst in einem halben Jahr dann ungefähr unter die Menschheit bringen kann. Und das Problem ist dann ganz einfach, dass manchmal in diesem halben Jahr dann passiert, dass dieses Virus noch tatsächlich weiter mutiert und dann passt der Impfstoff wieder schlechter. Also unterm Strich kommt dabei raus, dass diese Influenza-Impfung zweifellos wirksam ist, aber man darf sich den Schutz nicht so sicher vorstellen wie bei einer Impfung gegen Mumps oder Masern, wo man tatsächlich als nahezu komplett geschützt gilt. Wir schätzen, dass die Impfraten, die Schutzraten ungefähr bei 50-70%, je nach Saison, liegen bei der Influenza. Das sollte aber trotzdem kein Grund sein zu sagen, also diesen Impfstoff brauche ich nicht. Denn es ist eigentlich immer wieder gezeigt, dass man, auch wenn man sich dann infiziert, von diesem Impfstoff wohl insofern profitiert, dass man dann in aller Regel leichter erkrankt, als wenn man nicht geimpft sei. Ein schwacher Trost, man wünscht sich ja eigentlich gar nicht mehr, sich infizieren zu können. Aber immerhin ist eine leichte Erkrankung dann doch angenehmer als eine schwere.
Ja, trotzdem 50 bis, also gut, 70% klingt jetzt wieder ganz gut. 50%, finde ich, geht jetzt so. Auf der anderen Seite muss man...
Ja, man möchte mehr, nicht?
Man möchte mehr, ganz genau. Auf der anderen Seite, klar, also ich weiß, letztes Jahr war es ja eben so, dass es dann ein Erreger war, der schon sehr lange nicht mehr unterwegs war und deswegen war der einfach in diesem Dreifachimpfstoff nicht drin. Und zum anderen muss man natürlich trotzdem sagen, wenn jetzt gerade zum Beispiel Senioren, die eben an und für sich schon eine hohe Anfälligkeit haben, wenn die sich dann impfen lassen, dann ist vielleicht trotzdem viel gewonnen. Ne? Also.
Ja, genau für diese Risikogruppen wird ja auch dieser Impfstoff empfohlen. Die Senioren oder aber auch Patienten, die Grunderkrankungen haben, Lungenerkrankte, Asthmakranke, transplantierte Patienten, die ein Fremdorgan mal bekommen haben, die auch immungeschwächt sind, genau für diese Risikogruppen wird die Impfung dann doch unbedingt empfohlen.
Wie ist das mit Schwangeren?
Für Schwangere wird er ganz klar mittlerweile empfohlen, auch dieser Impfstoff, weil man nämlich doch bei Studien in den letzten 10, 20 Jahren festgestellt hat, dass bei Schwangeren tatsächlich die Influenza schwer verlaufen kann. Unterm Strich gibt es sogar auch beschriebene Todesfälle bei Schwangeren mit der Influenza und gehäuft. Und das hat man deswegen, bezieht man die Schwangere mittlerweile ein in die Impfung. Und zwar man sagt, ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft sollte man sich dann impfen lassen gegen Influenza. Im ersten Drittel todeshalber nicht.
Ja, und jetzt die zweite Frage. Was kann man denn eigentlich tun, wenn man doch eigentlich gar nichts tun kann, um sich vor Viren zu schützen?
Ja, das ist immer der Wunsch natürlich, das Medikament einzunehmen oder das Mittel einzunehmen, was das Immunsystem sozusagen so stark macht, dass man sich nicht infiziert. Da hat man bisher eigentlich nur Enttäuschung erlebt. Also ich kann Ihnen nicht das Medikament nennen, was das Immunsystem schützt vor der zum Beispiel vor der Influenza. Das gibt es nicht. Das ist ein Wunsch, dass man da so ein globales Medikament hat. Was man trotzdem sieht, sind gewisse Zusammenhänge mit dem gesamten Lebensstil und der Lebensführung und der Infektanfälligkeit. Um Beispiele zu nennen, wer stark übergewichtig ist oder wer ein starker Raucher ist, wer zu viel Alkohol trinkt. Man weiß von diesen Bevölkerungsgruppen, die erkranken auch häufiger und haben vor allen Dingen mehr Schwierigkeiten, mit solchen Infekten dann klarzukommen. Das heißt also, ich glaube, man kann das so ein bisschen global sagen, eine gesunde Lebensführung und dafür zu sorgen, dass man sich ausgewogen ernährt und dass man seinen Körper regelmäßig trainiert, sind sicherlich mit so die besten Mittel, um sich global vor Krankheiten zu schützen, damit auch vor Infekten. Und das ist aber, ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste, was ich da gerade genannt habe. Das ist natürlich in der Realität gar nicht so einfach durchzuführen für viele Menschen. Aber das kann man wohl, glaube ich, so zusammenfassen.
Was ist denn mit dem berühmten Sacrotan-Spray, also Desinfektionsspray oder auch Desinfektionstüchern für Tastaturen, Telefone? Also ich sitze hier zum Beispiel auch in einem Großraumbüro, teilweise teilen wir uns die Computer. Bringt das was oder ist das alles nur Arbeit für gar nichts?
Tja, also das ist schwer zu beantworten. Natürlich weiß man, dass man Oberflächen desinfizieren kann. Das ist keine Frage. Und dieses angesprochene Sacrotan sowas, das ist wirksam. Aber man muss sich natürlich jetzt mal ganz realistisch überlegen, inwiefern ist das jetzt im normalen Berufsalltag oder im privaten Haushalt auch durchführbar, sowas nicht? Und man kann ja nun nicht jetzt halbstündlich seine Tastatur desinfizieren mit solchen, das macht man auch gar nicht. Ich fürchte, dass es manchmal dann ein bisschen vergebene Liebesmühe ist, nicht? Dass man da mit solchen Maßnahmen loslegt. Was man sicherlich machen sollte, dass zu Zeiten, wo solche Viren in der Umgebung zirkulieren, dass man sich sehr häufig die Hände wäscht. Und zwar einmal, um zu verhindern, dass man selber als Überträger fungiert, denn die Hände sind mit das wichtigste Mittel, um solche Erreger zu übertragen. Und zum anderen natürlich, weil man mit den Händen alles Mögliche anfasst, wo dann plötzlich Erreger an den eigenen Händen sein können und dann sind sie sehr schnell im eigenen Gesicht und dann in der Schleimhaut und dann ist die Infektionskette sozusagen geschlossen. Also das heißt, diese häufige Hände waschen würde ich in jedem Fall grundsätzlich zu raten.
Mit Seife.
Natürlich in Krankenhäusern gar keine Diskussion, da muss sowas gemacht werden. Im privaten Umfeld bin ich damit auch eher zurückhaltend.
Mhm. Hände waschen, kann man da was falsch machen? Es muss Seife dabei sein, es muss heißes Wasser sein, reicht warmes Wasser? Und gibt es da, ich weiß, im Krankenhaus machen die das, glaube ich, irgendwie 60 Sekunden oder 90 Sekunden oder so. Gilt das auch für den Alltag oder?
Ja, das im Prinzip natürlich schon. Man muss schon dieses Waschen gründlich machen, wenn man auch den letzten Erreger noch beseitigen will. Man muss natürlich nur mal sich dann im Klaren sein, ist das realisierbar? 60 Sekunden Waffen ist sehr lang. Nicht? Wenn man das mal tatsächlich stoppt in der Uhr, dann ist man überrascht, wie lang 60 Sekunden sind. Ich bin dann immer einer, der meint, man muss dann auch irgendwo sehen, was ist noch realisierbar und muss da Kompromisse treffen. Wenn man sich dann häufiger am Tag von mir auf 30 Sekunden die Hände wäscht, dann ist es wahrscheinlich besser, als wenn man einmal am Tag sich 60 Sekunden die Hände wäscht. Nicht? Also man muss da, glaube ich, für sich selbst herausfinden, was schafft man da eigentlich noch? Nicht? Wie gründlich kann man das überhaupt durchhalten da?
Wenn ihr sagt...
Noch der Punkt zu der Seife, das ist richtig. Man sollte Seife nehmen, zum Beispiel diese eben genannten Influenza-Viren, die sind durch eine Seife schon recht gut zerstörbar.
Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Krankheiten ganz grundsätzlich viele von euch bewegt. Da geht es natürlich um die Grippe, aber da kann es ja auch noch um ganz andere Dinge gehen. Und wenn ihr sagt, da geht mir was durch den Kopf oder ich habe jemanden in meiner näheren Umgebung, der macht da gerade eine schlimme Krankheit durch und ich hätte gerne mehr Informationen dazu, dann schreibt uns gerne an praktischfaktisch@rheinische-post.de, praktischfaktisch in einem Wort. Dann ziehe ich los und suche uns einen Experten und der muss dann alle Fragen beantworten. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Adams, für die ganzen Antworten. Ich gehe mir jetzt gleich erstmal die Hände waschen.
Ja, gerne.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.